Ja, wir wollen uns alle ganz herzlich grüßen in dieser Stunde, in der wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen wollen, ganz konkret mit dem Philipperbrief im Kapitel 4. Wir grüßen auch alle die, die von zu Hause aus zuschauen können, die zuhören und auch von dort dabei sind. Herzlich willkommen. Ja, die Überschrift findet ihr an der Tafel angeschrieben und ich weiß nicht, welche Gedanken in euch hochkommen, wenn ihr diese drei zentralen Worte vorfindet. Es sind Worte, die dem Bibeltext zugrunde liegen, die in dem Bibeltext enthalten sind, den wir uns heute Morgen anschauen wollen. Philipper 4, die Verse 1 bis 7. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Die Euodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. In dieser Stunde möchte ich auf drei Schwerpunkte aus diesem Kapitel hinweisen und eingehen und mich darauf konzentrieren. Freude, Sorgen und ein Buch. Und ich möchte eine besondere Verbindung aufzeigen, die zwischen diesen auf den ersten Blick ja separat und alleinstehenden Begriffen bestehen. Eine Verbindung, die es in sich hat. Beginnen wir mit der Freude. Sehnen wir uns nicht alle nach mehr Freude in unserem Leben? Und wir verspüren, dass Freude in unserem alltäglichen, allgemeinen Leben meist ein flüchtiges Gefühl ist. Kurze Momente, die relativ schnell vergehen. Und was wird alles angestellt, um Freude zu haben? Selbst die schlimmsten Dinge. Und warum müssen nur alle schönen Dinge im Leben so kurzlebiger Natur sein? Sicher sind das Gedanken, die auch uns immer wieder neu bewegen. Und jetzt haben wir in unserem Text gelesen, freut euch im Herrn alle Zeit. Freut euch im Herrn alle Zeit und wiederum will ich sagen, freut euch. Alle Zeit Freude. Paulus beschreibt hier die Freude als etwas Dauerhaftes, etwas Beständiges, etwas Allgegenwärtiges, alle Zeit, immer fortwährend könnten wir es bezeichnen. Eine bleibende Freude, eine Freude, die bleibt. Ist das nicht das, wovon wir alle träumen? Und er scheint es auf den ersten Blick ja geradezu zu befehlen, zu fordern, freut euch. Wiederum will ich sagen, freut euch. Ist das eine Aufforderung, ein Befehl des Paulus? Befiehlt er hier die Freude? Wir spüren das. Freude kann man nicht befehlen. Befohlene Freude ist Krampf. Und ich möchte diesen Vers auch nicht als Erinnerung sehen und wir sollten ihn auch nicht so sehen, sondern wir sollten diesen Vers eher als eine Erinnerung sehen. Eine Erinnerung an etwas, auf das wir im Alltag leicht vergessen. Paulus will unseren Blick auf die Grundlage der Freude richten. Unseren Blick ganz neu konzentrieren auf eine besondere Freude, auf die Freude im Herrn. Denn das steht diesem alle Zeit voraus. Freut euch im Herrn. Wiederum will ich sagen, freut euch. Freut euch im Herrn ist ja auf den ersten Blick eine merkwürdige Bezeichnung, eine merkwürdige Ausdrucksweise. Sollte es nicht eher heißen, freut euch am Herrn, an dem Herrn oder freut euch über den Herrn? Da hätten wir doch schon genug mit zu tun und genug erreicht. Warum wird hier der Begriff im Herrn verwendet für die Freude? Freude im Herrn oder Freude an dem Herrn, Freude über den Herrn, wo liegt der Unterschied? Ist nicht beides gleichwertig und auch gut? Ich denke, Paulus will uns hier etwas zeigen und besonders hervorheben, das entscheidend wichtig ist. Wenn ich mich an etwas freue oder über etwas freue, bin ich eher in der Position eines Betrachters, eines Zuschauers. Ich sehe das, kann mich daran freuen, es wird aber ein gewisser Abstand sichtbar. Wenn ich mich in etwas freue oder besser in einer Situation freue, dann bin ich beteiligt. Ich bin eingebunden, vielleicht sogar verbunden und habe Gemeinschaft, in der diese Freude sichtbar wird. Betrachter oder Beteiligter, das ist der Unterschied zwischen in etwas freuen und an etwas freuen. In etwas freuen drückt eine Teilhabe aus, eine Gemeinschaft, an etwas freuen eher das eines Betrachtens. Ich möchte dazu ein kleines Beispiel vor uns stellen. Ein ganz freudiges Fest, eine Hochzeit. Ihr braucht jetzt nicht zu gucken, ob ihr hier einen erkennt. Das sind irgendwelche Bilder aus dem Internet. Ich glaube nicht, dass ihr da einen finden werdet, den ihr schon mal gesehen habt. Ein freudiges Fest, eine Hochzeit. Die Freude ist allen anzusehen. Den Gästen, dem Brautpaar. Alle freuen sich mit und über das Brautpaar. Es ist eine freudige Stimmung. Ein besonders schön gewählter Ort. Freude an der festlichen Dekoration. Natürlich auch Freude über das, was aufgetischt wird. Wir kennen das alle. Freude für alle Anwesenden. Alle sind happy, würden wir vielleicht auch sagen. Doch bei den Gästen ist die Freude nach dem Fest vorbei. Oder sie klingt relativ schnell ab. Für die Gäste ist das ein temporäres Ereignis der Freude. Nicht so bei dem Brautpaar. Bei dem Brautpaar hält die Freude an. Denn der Grund der Freude, der Partner, die Partnerin sind ja weiterhin bei ihnen. Sie sind ihnen nahe. Der Grund ihrer Freude ist weiterhin bei ihnen. Sie leben in einer neuen Gemeinschaft lebenslang. Es ist sicher ein schwaches Beispiel, weil wir manche negativen Dinge auch in den Ehen sehen und erleben. Aber dieses Beispiel macht etwas deutlich. Für die Beteiligten ist der Grund der Freude tiefer. Auf einer ganz anderen Basis. Es ist eine Verbindung entstanden. Eine Gemeinschaft wurde hergestellt. Teilhabe an einer Gemeinschaft. In dieser Gemeinschaft. Und diese Aussage, die in diesem Philippa-Text vor uns steht, freut euch im Herrn, geht von einer Teilhabe, von einer Verbindung aus. Das ist etwas ganz Besonderes. Es gibt freiere Übersetzungen, die diesen Text auch etwas anders formulieren. Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Oder freut euch eurer Gemeinschaft mit dem Herrn. Das ist die Kernaussage dieses freut euch im Herrn. Wobei die Übersetzung freut euch im Herrn tiefer geht. Viel tiefer. Mit dem Begriff in ihm zeigt Paulus auch in anderen Bibelstellen und vielen Bibelstellen uns die Größe unseres Herrn auf. Das werden wir uns gleich noch etwas näher ansehen. Die Frage ist natürlich, freut euch im Herrn alle Zeit. Wer ist mit diesem euch gemeint? Freut euch im Herrn. Für wen gilt dieser Vers? Wer ist neben dem Herrn Beteiligter an dieser Freude, Teilhaber? Wer kann von sich sagen, ich bin im Herrn? In Philipper 3, Vers 9 hatten wir uns das schon in einem Vers mal angeschaut. Ich möchte ihn noch mal kurz verlesen. Philipper 3, Vers 9, da macht Paulus das deutlich am Ende, wenn er sagt, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Paulus hat das ganz persönlich auf sich bezogen. Er ist im Herrn. Schauen wir uns jetzt noch einige weitere Bibelverse an aus dem Kolosserbrief, wo uns das noch in ganz konkreter Weise neu deutlich groß gemacht ist. Es beginnt in Vers 6, wo deutlich gemacht wird, dass es in diesem Abschnitt um Christus, Jesus und den Herrn geht. Und im weiteren Verlauf wird statt Christus, Jesus und Herr in ihm verwendet. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Und dann kommen jetzt verschiedene Aussagen, wie Vers 10, in ihm seid ihr zur Fülle gebracht worden. Vers 11, in ihm seid ihr auch beschnitten worden, nicht mit Händen. Vers 12, mit ihm begraben in der Taufe. Vers 12, mit in ihm auch auferweckt. Und Vers 13, hat er euch mitlebendig gemacht, mit ihm. Verspüren wir, wie dieses in ihm und mit ihm eine Gemeinschaft beschreibt? Eine Gemeinschaft ist allgemein, aber hier ist unsere Gemeinschaft gemeint. Unsere Gemeinschaft mit dem Herrn. In ihm, im Herrn, das hast du doch erlebt. Diese Verse, und das ist nur eine kleine Auswahl, reden alle von dir und auch von mir. Von Erlösten, von Erretteten, von Menschen, die die Gnade erlebt haben, von Kindern Gottes. Und da gehörst du doch zu. Auch in vielen anderen Bibelstellen außerhalb des Kolosserbriefes, Philipperbrief, kommt das zum Ausdruck. Ich möchte nur einige noch anführen, damit wir uns noch einmal daran erinnern. 2. Korinther 5, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Johannes 1, Vers 4, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Johannes 6, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie er uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe, in Epheser 1, Vers 4. Es sind Aussagen des Wortes Gottes, die unsere Beziehung zu ihm deutlich machen. Von Erlösten, von Erretteten, Menschen, die die Gnade erlebt haben, von Kindern Gottes. Wir sind die Beteiligten, du und ich. Und das ist der Grund der Freude, unser Herr, er ist bei uns. Er bleibt bei uns, er begleitet uns. Wir sind im Herrn, in ihm. Das ist eine ganz besonders tiefe und tiefgehende Ausdrucksweise, die der Apostel Paulus hier verwendet. Freut euch in dem Herrn. Freut euch im Herrn. Wiederum will ich sagen, freut euch. Dieser Vers und diese Aussage will uns neu und deutlich daran erinnern, dass wir, wie in diesem Beispiel von dieser Hochzeitsfeier, nicht als Gäste die Freude genießen und irgendwann das Fest verlassen, sondern dass wir in ihm bleiben. Dass wir bei ihm bleiben, zusammenbleiben, mit ihm Gemeinschaft haben und die Freude in ihm haben. Die dauerhafte Freude, alle Zeit. Und dieses schwache irdische Bild von der Hochzeit hier auf dieser Erde, das wird ja einmal reale Wirklichkeit werden. Offenbarung 19, Vers 9. Und er spricht zu mir, schreibe, Glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, das sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Verspüren wir etwas von dieser intensiven und tiefgehenden Aussage in ihm, im Herrn? Freut euch im Herrn, eine tiefe, dauerhafte Freude durch die Verbindung und die Gemeinschaft in unserem Herrn. Achtet einmal beim Lesen des Wortes Gottes auf diese Aussage. Im Herrn, in dem Herrn, in ihm. Viele Bibelstellen weisen uns darauf hin und zeigen uns wunderbare Wahrheiten, die er uns bereitet hat, über die wir uns jetzt schon hier in dieser Zeit, in dieser Welt, auf dieser Erde freuen dürfen. Das zweite Stichwort sind die Sorgen. Erst in Bezug auf Vers 6, wo es heißt, seid um nichts besorgt. Der Begriff besorgt sein, Sorgen, wird ja auch unterschiedlich in der Bibel verwendet. Wir haben den Vers hier vorne stehen. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen unsere Danksagen, eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Vielleicht haben wir diesen Vers auch schon sehr, sehr oft gehört. Vielleicht auch oft darüber nachgedacht. Vielleicht ihn auch oft zur Seite gelegt und ignoriert. Fangen wir etwas einfacher an. In der Bibel kann besorgt sein die Bedeutung haben von im ersten Fall sich um etwas kümmern, für etwas sorgen, etwas in die Hand nehmen, etwas erledigen, also verbunden mit einer Handlung, einer Aktion oder einer Verantwortung. Ähnlich wie wir in unserem alltäglichen Leben um und für unsere Kinder besorgt sind, das heißt, wir handeln entsprechend, schützen sie, kümmern uns um sie, begleiten sie und sorgen für sie. Also auch der Aspekt der Fürsorge kann hier mit reingelegt werden in dieses Besorgtsein. In Philipper 2, Vers 20 ist uns das schon begegnet, wo der Apostel Paulus einen Timotheus erwähnt, in Vers 20, 2. Kapitel. Denn ich habe keinen Gleichgesinnten, der von Herzen für das Eure besorgt ist. Der Timotheus kümmerte sich also in besonderer Weise um die Geschwister in Philippi. Johannes 12, Vers 6 wird von Judas berichtet. Er aber sagte dies nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte. Hier wird das Sorgen, Besorgen, Fürsorge für Bedürftige angesprochen und vor uns gestellt. Besorgt sein also in der Bedeutung, Hilfeleistungen in unterschiedlichen Situationen und Ausprägungen, auch Verantwortung zu übernehmen für andere, andere versorgen und Fürsorge. Die zweite Bedeutung von besorgt sein bezieht sich eher auf uns persönlich. Und das ist der Kern auch der Aussage, die hier im Philipperbrief Kapitel 4 vor uns steht. Es geht um das Besorgtsein, sich selber Sorgen machen. Sorgen, die sich immer auf die Zukunft richten, die dazu in der Regel auch noch sehr düster erscheint, auch unter dem Hintergrund, dass wir keine direkte Handlungsoptionen erkennen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Teilweise verbunden auch mit Verstrickungen und Grübeln, in Vorstellungen auch, was alles passieren könnte. Vielleicht wirst du krank, vielleicht verlierst du deinen Job oder aktuell vielleicht kommt bald der Russe. Dinge, die wir nicht in der Hand haben, die uns innerlich erschrecken lassen, die deutlich machen, dass wir handlungsunfähig sind. Ob es in der Zukunft aber so kommen wird, ist vollkommen unklar. Aber die Vorstellung schon allein macht uns unglücklich, zieht uns runter. Das können bei dauerhaften Sorgen körperliche, psychische Auswirkungen entstehen. Darüber möchte ich aber jetzt nicht näher sprechen. Vielleicht sind uns zu Corona viele Beispiele und Gedanken eingefallen. Und wenn wir jetzt an den Ukraine-Krieg, Putins Krieg denken, wird es noch schlimmer. Aber auch ohne diese weltweiten Ereignisse haben wir sicher auch genug Sorgen, die uns beschäftigen, die uns runterziehen, unsere Gedanken gefangen nehmen. Die Bibel hat eine ganz klare Aussage und ganz klare Aussagen dazu. Johannes 6, Vers 34. Seid nun nicht besorgt für den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Matthäus 6, Vers 27. Wer aber unter euch vermag mit Sorgen seiner Größe eine Elle hinzuzufügen? Es sind klare Aussagen der Bibel, dass Sorgen uns nicht weiterbringen, dass Sorgen nicht helfen, nicht zu einer Lösung führen, uns nicht weiterbringen. Nochmal zurück zu diesen beiden Bedeutungen des Besorgtseins. Im ersten Petrusbrief werden beide Bedeutungen in einem Vers verwendet. 1. Petrus 5 heißt es: Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Einerseits ist unsere Sorge um zukünftige Dinge hier gemeint, und dann wird er, unser Herr Jesus, angesprochen, der für uns sorgt, also die Dinge regelt, die Handlungen in die Hand nimmt. Unsere Sorge ist seine Sorge, ist die Kernaussage dieses Verses, in denen diese unterschiedliche Bedeutung des Besorgtseins deutlich wird. Weil unser Herr uns nahe ist, deswegen sollen wir keine Zeit und Kraft vergeuden, uns in Sorgen zu zermürben. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor dem Herrn kund werden. Das ist eine ganz entscheidende Wendung jetzt in diesem Vers. Denn Gottes Wort zeigt uns hier einen Weg aus den Sorgen aus. Gottes Wort macht deutlich, wir haben eine Handlungsoption, die wir im Normalfall bei Sorgen gar nicht haben. Und die Handlungsoption lautet: Lass in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung deine Anliegen vor Gott kund werden. Ist uns das präsent? Ist uns das immer präsent? Wir kennen diesen Vers doch sicher alle und haben ihn so oft gehört. Warum ist das nicht unsere erste Reaktion auf unsere Sorgen? Wir haben das vielfach aus dem Blick verloren. Wir sollten uns neu an diesen Vers erinnern. Und diesen Vers braucht man auch nicht zu erklären. Es ist eine ganz eindeutige, klare Aussage, einfach für wahrnehmen und handeln. Einfach anwenden, diesen Vers im Leben. Aber unser Leben ist nicht immer geradlinig. Und vielleicht kann uns eine kleine biblische Begebenheit neu die Augen und Herzen öffnen, diesen Vers in unserem Leben umzusetzen, wie er dort steht. Vielleicht kennt ihr oder sicher kennt ihr alle die Geschichte von Naaman. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 5, finden wir diese Begebenheit. Und wir wollen da jetzt einmal kurz reinschauen. Immer auch mit dem Hintergrund dieses Verses: Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor dem Herrn kund werden. Ich möchte das nicht alles lesen, sondern mehr erzählen oder den Inhalt wiedergeben des fünften Kapitels. Es geht um den Heerobersten von Aram, eines Feindes Israels. Aram und der hohe Oberste Naaman wird als Kriegsheld beschrieben und es wird beschrieben, dass er große Probleme hatte. Sein Problem war, er war aussätzig, unheilbar krank. Wenn das keine Sorgen bereitet. Und Naaman wird jetzt durch ein junges Mädchen, das in seinem Haushalt arbeitet, darauf hingewiesen, dass es in Israel einen Propheten gibt. Vers 3 lesen wir kurz. Und dieses Mädchen sagte zu ihrer Herrin, der Frau des Naaman: Ach, wäre doch mein Herr vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Dieses Mädchen zeigt dem Naaman eine Lösung auf. Und Naaman ergreift diese Lösung. Er sagt, ein guter Gedanke, und er will sich auf den Weg nach Israel machen. Naaman zieht los, aber es passiert etwas ganz Entscheidendes. Er geht zu dem Falschen. Er sollte ja nach Samaria gehen, zu dem Propheten, und er geht nach Israel zu dem König. Wieso geht er einen anderen Weg als den, der ihm gesagt wurde? Es führt dazu, dass er bei dem König keine Lösung erhält. Der König gerät in Panik. Er vermutet, eine kriegerische Auseinandersetzung soll damit eingeleitet werden. Der König gerät in Panik. Er hat keine Lösung für diesen Mann. Und Naaman ist sicher auch erschüttert, dass er dort keine Lösung findet. Aber was ist das Problem? Er ist zu dem Falschen gegangen. Er hat einen falschen Weg eingeschlagen, um zu seiner Lösung zu kommen. Gut, dass der Prophet davon Kenntnis erhält. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zu dem König und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen. Naaman erhält die Möglichkeit, den richtigen Weg wieder einzuschlagen. Der Weg zum Propheten Elisa wird ihm erneut gezeigt. Da kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinem Wagen und hielt am Eingang des Hauses Elisa. Vers 9. Er war jetzt an der richtigen Stelle. Er war bei dem Propheten. Und der Prophet hat auch eine wunderbare Botschaft für ihn. Er lässt diese Botschaft von seinem Boten überbringen an den Naaman und sagt, Vers 10, und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin, bade dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein werden. Naaman erhält eine ganz klare Handlungsoption, wie er seine Krankheit loswerden will. Eine klare, eindeutige Aussage, was zu tun ist. Und was macht Naaman? Wir kennen es sicher alle. Naaman lehnt diese Lösung ab. Diese Lösung erfüllt nicht seine Erwartungen. Und jetzt wird es tragisch, ganz tragisch. Ihm wird der Weg zu seiner Heilung klar und unmissverständlich gesagt und dargelegt. Er kennt die Lösung und er nimmt sie nicht an. Er will wieder nach Hause gehen. Und jetzt treten andere Leute in sein Leben ein. Seine Diener, seine Knechte, die er mitgenommen hatte. Und in Vers 14 oder Vers 13 lesen wir: Da traten seine Diener zu ihm heran und redeten: Mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan, wie viel mehr, da er nur gesagt hat: Bade dich und du wirst rein werden. Naaman erhält durch seine Diener noch einmal eine Erinnerung, das Wort des Propheten ernst zu nehmen. die Sache nicht in den Wind zu schlagen, sondern umzusetzen in seinem Leben. Sie machen ihm Mut, das zu tun, was der Prophet ihnen durch seinen Diener gesagt hat. Wir wissen es alle, Naaman lässt sich darauf ein und wird gesund. Wir lesen es in den weiteren Versen. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das ist die ganz klare Ansage und Handlungsoption für uns. Das ist das Wort Gottes für uns, für dich und mich. Aber gleichen wir nicht oft einem Naaman? Wir stellen unsere Vorstellung über die klaren Worte und Anweisungen Gottes einfach hinten an. Wir sehen, es ist eine klare Anweisung und haben unsere eigenen Gedanken. Nehme nicht an, dass es die Lösung ist, auch für unsere Sachen, für unsere Sorgen. Und ist es dann nicht schön, dass wir als Geschwister in dieser Stunde, aber auch in persönlichen Gesprächen uns immer wieder neu ermuntern und ermahnen lassen dürfen, das Wort Gottes ernst zu nehmen, diese klaren Aussagen Gottes in unserem Leben umzusetzen, klare Aussagen aus Gottes Wort wie dieser Vers, seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Stellen wir doch das Wort Gottes ganz wieder neu in unseren Mittelpunkt unseres Handels. Handeln wir nach dem Wort Gottes, das uns aufgezeigt wird. Schauen wir noch einmal kurz auf den Naaman. Er hat diese Heilung erlebt und er kehrt dann zurück zu dem Propheten. Und er bringt dann seinen Dank zum Ausdruck. Und der Prophet Elisa kommt jetzt heraus und sagt zu ihm, gehe hin in Frieden. Unser Herr Jesus wurde doch als Retter genauso angekündigt. Lukas 2, Vers 10. Und der Engel sprach zu ihnen, siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Wunderbare Aussagen. Freude und Friede in den Menschen seines Wohlgefallens. Verspürst du es? Auch hier bist du gemeint und ich gemeint. Wir sind doch die Menschen seines Wohlgefallens. Er hat doch nur für uns das Beste im Sinn und hat uns sein Wort geschenkt. Und deshalb stehst du auch auf seiner Liste. Du stehst auf seiner Liste, denn dort ist dein Name dokumentiert. Die Bibel nennt es das Buch des Lebens. In diesem Buch bist du aufgezeichnet, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Doch in dem Buch des Lebens steht auch dein Name, denn du bist doch ein Mensch seines Wohlgefallens. Du hast Jesus in deinem Leben aufgenommen und damit stehst du in diesem Buch des Lebens. Und dieses Buch des Lebens liegt an einem sicheren Ort. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Lukas 10, Vers 20. Und damit gewinnt der Vers, den wir uns schon einmal angeschaut haben, aus 1. Petrus 5, Vers 7, eine ewige Bedeutung. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Er hat dafür gesorgt, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Freude, Sorgen und ein Buch. So lautete die Überschrift über diese Stunde. Verspüren wir die Liebe unseres Herrn Jesus, der uns Freude schenken will, der uns die Sorge nehmen will und unsere Zukunft bereits bereitet hat? Können wir nicht neu unseren Herrn preisen, der uns die Freude schenkt, die Sorge nehmen will und unsere Zukunft bereits bereitet hat? Und müssen wir nicht den Titel und die Überschrift über diese Stunde ändern und die Überschrift wählen: Freude, Friede und ein Buch? Wir haben es doch erlebt in unserem Leben. Wir haben es doch erlebt, weil wir in ihm sind, weil wir ihn kennengelernt haben. Wenn Gäste und Freunde oder Bekannte auch in dieser Stunde hier sind, die das nicht erlebt haben, ich muss sagen, bisher nicht erlebt haben, die Gnadenzeit besteht noch. Es besteht noch die Möglichkeit, umzukehren, dem Herrn Jesus sein Leben zu schenken, ihn ins Leben aufzunehmen, um auch zu den Gesegneten zu gehören, zu den Menschen seines Wohlgefallens. Freude, Frieden und ein Buch, das ist das Ziel unseres Herrn und Heilandes für dein und mein Leben. Nehmen wir Gottes Wort neu beim Wort, so möchte ich es formulieren. Machen wir nicht die Umwege wie ein naher Mann, dass wir zu den Falschen gehen, dass wir Gottes Wort ablehnen in unserem Leben, sondern dass wir es für uns persönlich in Anspruch nehmen und es anwenden in unserem Leben. Gottes Segen euch allen in der Zeit, die vor uns liegt. Und das, was wir um uns herum hören und was uns vielleicht auch beschäftigt, Corona, Kriege, das ist alles in Gottes Hand. Wir dürfen es auch ihm anbefehlen. Wir dürfen auch dafür beten, es in Gottes Hand legen, denn er ist besorgt um uns. Gottes Segen in der Durchführung und im weiteren Nachdenken über diese Gedanken. Wir wollen jetzt das Lied 438 singen, in dem der Kerngedanke auch dieser Stunde in besonderer Weise zum Ausdruck kommt. In ihm. Wir sind in ihm. Und dort heißt es in Lied 438, in ihm ist alles, was ich brauche. Gottes Segen für euch alle.